Wir haben auch dieses Jahr einen Spruch gezogen als Gemeinde und wir wollen darüber predigen und ich lese uns vor. Es ist Psalm 94, Vers 18. Wir lesen nachher mal den ganzen Psalm, aber ich lese uns erstmal den Vers. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Also es gibt so ein paar Verse, die muss man mehrfach lesen, bis man Zugang bekommt. Also mir ging es mit dem so. Mir ging es ähnlich wie bei meiner Taufe. An meiner Taufe haben alle Leute tolle Bibelverse bekommen. Gott liebt dich, Gott ist mit dir, Gott hat Großes mit dir vor. Und mein Spruch war, nee, es war nicht geh abwaschen, aber es war so ähnlich. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist die Art von Ermutigung, die ich brauche. Was ich festgestellt habe, ich liebe diesen Vers. Nachdem ich meine erste Enttäuschung überwunden habe. Es ist nicht yeah, es ist nicht Gott liebt dich zuerst und es ist nicht so zuerst fürs Herz, sondern es ist ein Bibelvers, der etwas von einer Bestimmung ausdrückt, was Gott für mich sieht. Weil Gott mich liebt, wird er mich befähigen, die Hand an den Pflug zu legen, vorwärts zu gehen und ein herrliches Ende zu haben und zu sehen, was mein Leben für einen Unterschied macht. So, das ist, was ich gesehen habe, nachdem der erste Frust und die erste Enttäuschung und oh, das ist nicht so mutmachend, weg war. Da steckt was ganz Tiefes drin, was mich wirklich trägt und bestimmt. Genau, wir können den lassen, also den Vers, wir lassen den mal angeschlagen. Und ich lese uns mal den ganzen Psalm 94. Du Gott, der Vergeltung übt. Herr, du Gott, der Vergeltung übt. Erscheine in deinem herrlichen Glanz, erhebe dich, du Richter der Erde, zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim. Herr, wie lange sollen diese Gottlosen triumphieren? Wie lange noch sollen sie sich hämisch freuen? Sie sprudeln nur so über von Gemeinheit, reden vermessen, sie richten Unheil an und brüsten sich auch noch damit. Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum drücken sie zu Boden. Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, bringen sie um und selbst Waisen ermorden sie. Und dabei sagen sie noch, der Herr sieht es doch nicht. Der Gott der Nachkommen Jakobs bemerkt es gar nicht. Kommt zur Einsicht, ihr Unvernünftigen im Volk, ihr Törichten. Wann wollt ihr endlich Vernunft annehmen? Der, der das Ohr der Menschen erschaffen hat, sollte er wirklich nicht hören? Und er, der das Auge gebildet hat, sollte er nicht hinsehen? Er, der sogar ganze Völker straft, wird er nicht jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen? Schließlich ist er es doch, der den Menschen Erkenntnis gibt. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Er weiß, dass ihre Überlegungen vergänglich sind wie ein Hauch. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst und aus deinem Gesetz belehrst. So verschaffst du ihm Ruhe vor Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird. Denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen. Sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Die Rechtsprechung wird sich wieder auf Gerechtigkeit gründen. Und alle, die von Herzen aufrichtig sind, werden sich gerne danach richten. Wer ist bereit, mit mir gegen die verbrecherischen Feinde anzutreten? Wer hilft mir, standzuhalten gegen Leute, die Unheil anrichten? Hätte der Herr mir nicht geholfen, dann hätte nicht viel gefehlt und ich befinde mich bereits in der Stille des Totenreichs. Doch immer, jetzt kommt unser Vers, doch immer, wenn ich dachte, jetzt gerate ich ins Stolpern, dann stützte mich, Herr, deine Gnade. Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. Kann es wirklich sein, dass diese Leute, die uns jetzt regieren, ein Bündnis mit dir eingegangen sind? Sie bringen doch nichts als Verderben über uns. Sie berufen sich zwar auf deine Ordnungen, richten aber nur Unheil an. Sie rotten sich zusammen gegen den, der nach Gottes Willen lebt. Unschuldige Menschen verurteilen sie. Doch der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott ist der Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Er lässt das Unheil, das von diesen Leuten ausgeht, auf sie selbst zurückfallen. Und für ihre Bosheit wird er sie vernichten. Ja, vernichten wird sie der Herr, unser Gott. Psalm 94. Hier schreibt vermutlich König David. Er ist auch in großer Bedrängnis. Er sieht, dass auch im Volk nicht nur Leute sind, die Gott lieben. Er sieht das Unrecht und er sieht den Kampf. Und wir sehen das ja auch in seiner Biografie, wie er viel zu leiden hatte, auch unter Leuten, die ihm persönlich hart zugesetzt haben. Sowohl vor seiner Macht, also bevor er König wurde, als auch als er dann als König fliehen musste unter seinem eigenen Sohn, weil Recht gebeugt wurde und all diese Dinge. Und ich will auf ein paar Dinge eingehen. Und das allererste, das ist nicht ganz so wichtig, aber ich dachte, ich erzähle das noch mal kurz. Wir haben ja die Psalmen alle schön durchnummeriert, aber eigentlich ist das ja eine Sammlung. Und im Judentum sind es 5 Psalmen, die sich voneinander unterscheiden. Also alle 185, die wir haben, sind im Judentum 5 Psalmen, die irgendwie zusammengehören. Deshalb hilft es manchmal ein bisschen davor und danach zu lesen. Einfach nur, damit wir das wissen. So wie es 5 Bücher Mose gibt, so eigentlich auch 5 Psalmen, die verschiedene Sachen haben und die irgendwie zusammengehören, auch von ihrer Sinnhaftigkeit her. Aber zurück zu diesem. Es fängt damit an, dass der Schreiber damit anfängt: Du Gott, der Vergeltung übt. Herr, du Gott, der Vergeltung übt. Erscheine in deinem herrlichen Glanz. Und ich will über diesen Gedanken ein bisschen mit uns nachdenken, über diesen Gedanken von einem Gott der Rache und was das bedeutet und ob durch das, dass Jesus einen Gott der Liebe verkündet hat, das heute nicht mehr stimmt oder ob es darum geht, Rache richtig zu verstehen. Also als allererstes hat uns Jesus einen Gott der Liebe verkündet, aber er hat uns nicht einen kleinen, süßen, lieblichen Gott verkündigt. Und wenn wir Rache hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, Aber in mir kommen so manche Bilder. So, da hat jemand ein Schwert in der Hand. Also, kennt ihr dieses Foto? Das war vor... Was war da für ein Bürgerkrieg? Also, es gibt ja zu viele leider. Da sieht man ein Mensch mit so einer Machete. War das in Ruanda? Ich glaube, wo der in... wo der in einer zerbombten und zerstörten Stadt über die Straßen rennt, der Hintergrund so orange, hält diese Machete in der Hand, ist auch selber blutverschmiert und man sieht diesem Gesicht an, er sucht jemand, an dem er seinen Zorn und seine Wut auslassen kann, was wahrscheinlich ein Leben kostet, seins oder das vom anderen. So. Das ist aber nicht Rache. Also, wir bezeichnen das oft als Rache und irgendwie ganz viel Zorn ist da drin. Aber wenn die Bibel von Rache spricht, spricht sie von was anderem. Da geht es vielmehr darum, das Gute zu schützen und wenn das Böse überhand genommen hat, den Einfluss des Bösen zurückzuweisen, damit das Gute wieder Raum hat. Schau, bei Rache geht es nicht darum, jemanden zu zerstören, sondern den Einfluss der Guten zu mehren. Was bedeutet, der Einfluss des Bösen muss aufhören. Schau, bei uns im Haus sind alle willkommen. Ob das bei uns zu Hause ist oder hier in der Gemeinde. Aber es gibt ein paar Dinge, die haben wir als Gemeinde festgelegt und auch als Gemeindeleitung, wo wir sagen, es gibt ein paar Dinge, die fliegen hier raus. Bei uns ist jeder willkommen, aber wenn jemand festhalten will an Unvergebenheit, an Bitterkeit, an Anklage, an Geiz, an schlecht reden, an Fehler bei anderen suchen. Im Geist haben wir das schon verabschiedet und rausgeschmissen. Ja, ich komme dazu. Aber dieses Ding, das gibt's hier nicht. Diese Haltung hat hier keinen Raum. Warum? Weil wir schützen, dass wir lieben, dass wir an Entwicklung glauben, dass wir das Gute suchen, dass wir großzügig sind. Und wer auch immer derjenige ist, der sich langfristig mit diesem anderen verbinden will, der wird gehen. Ohne Ansehen der Person. Im Notfall auch ich. Schau, wir reden nicht davon, du kämpfst mit was, ich kämpfe mit was. Das tun wir alle. Und solange ich kämpfe, kann ich 5 Jahre brauchen, bis ich es überwunden habe. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich arrangiere mich mit dem Bösen und ich stimme damit überein, dass es Teil von mir ist und ich mich hier nicht mehr ändern will, stelle ich mich auf eine andere Seite. Und die hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Und Gott schützt das Seine. Und wir sollten das übrigens auch tun. Wir sollten die Dinge Gottes schützen. Schau, du kannst nicht zu mir ins Haus kommen, meine Kinder verprügeln. Also, du darfst es probieren. Es kann sogar sein, dass du stärker bist als ich. Also, es gibt einen Reinhard, der ist definitiv stärker als ich. Der hat da so komische Tricks und Sachen und kennt Druckpunkte und weiß, dass ich nicht so beweglich bin und kann mich verbiegen. Ist aber alles egal in dem Moment, wo er damit anfängt. Und wenn ich weiß, ich werde untergehen. Ich kann das nicht zulassen, weil das meine Familie. Und hier soll zu Hause ein Raum sein, wo meine Familie sich sicher fühlt. Und im Reich Gottes ist es so, hier soll ein Raum sein, wo sich das Volk Gottes sicher fühlt und weiß, dass Großzügigkeit geschützt ist, wo das Volk Gottes weiß, dass Gnade triumphiert, wo das Volk Gottes weiß, dass eine Entwicklung geglaubt wird, wo das Volk Gottes weiß, es gibt einen anklagefreien Raum, wo das Volk Gottes weiß, da ist jemand, der das Gute in dir sucht. Und wer auch immer das angreift, gegen den wird Gott aufstehen. Und zwar nicht, um diese Person zu zerstören. Schau, Rache heißt nicht, du hast mich angegriffen, du kriegst eine drauf. Sondern Rache heißt, Gott wird aufstehen und wird diese Werte schützen und gleichzeitig wird er dem anderen eine Chance geben, sich von dem Bösen loszusagen. Wenn er daran aber festhalten will, wird er daran zugrunde gehen. Das heißt, du Gott der Rache. Jemand, der die Seinen und seine Werte schützt und der gegen das Böse aufsteht und nicht zulässt, dass es überhand nimmt. Wir beten nicht gegen den Menschen, aber wir beten für Werte, für eine Gesinnung Gottes, für eine Ausbreitung seines Reiches. Und sein Reich ist Liebe, Freude und Gerechtigkeit. Also ist alles, was das bedroht, etwas, gegen was sich seine Rache richtet, damit es zerstört wird. Das Boshaftigkeit, schlecht machen, schlecht reden, zerstört wird. Warum? Damit wir in seine Fülle kommen. Und damit die, die dort rein wollen, da drin auch sicher leben können. Und darum betet dieser Psalmist, dass Gott erscheint in seiner Rache. Also in dieser Eigenschaft, seines zu schützen. Haben wir einen Zugang zu dieser Art? Also mir geht es nicht um gegen und jemand was heimzahlen, sondern dieser ganze Gedanke von Rache, der hier gemeint ist, hat was unheimlich Schützendes. Einen Raum zu schaffen, in dem wir uns sicher fühlen und wo wir sagen, ich bete, dass dieser Raum größer wird. Ich bete auch in unserer Mitte, dass Gnade zunimmt, dass also Fehlersuchen abnimmt, dass Großzügigkeit zunimmt. Was bedeutet das Zurückhalten und Nachtragen und abnimmt? So, und da werden Mächte und Gesinnungen aufeinandertreffen. Ich will mal Spurgeon lesen. Ich finde, er hat hier was Brillantes dazu gesagt. Also er spricht im Vorfeld darüber, wie dir jemand Böses antut. Und dann sagt er, was dich verletzte, was dir Schaden und Schande brachte, das war der Geist deines Feindes, also seine Haltung. Und diesen seinen Geist kannst du nicht greifen noch halten, aber Gott kann es. Er allein hat solche Macht, dass der Geist sich seiner Gewalt in keiner Weise erwehren kann. Darum überlass Gott die Rache, er wird vergelten. Er warnt uns vor der Gefahr, dass wir, wenn wir mit eigener Hand die erlittene Unbill, also das erlittene Unrecht und Schmach rächen wollen und selber schließlich mehr Schaden zufügen als dem Feinde. Denn wenn wir uns an ihm rächen, so verwunden und vergewaltigen wir wohl seinen Leib, der doch an sich nichtig und unwert ist, uns selber aber tun wir schweren Schaden an, an unserem besten und edelsten Teil, unserem Geiste. Schau, ich glaube, hier ist die große Spannung. Wir kommen von der Liebe. Aber Liebe heißt, vieles ertragen zu können. Jesus konnte sogar alles ertragen. Aber es heißt nicht, das Recht aufzugeben. Sondern es gibt jemand, der Recht spricht. Und es gibt jemand, der auch für Recht sorgt. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Schau, Gott ist derjenige, der am Ende für Recht sorgt. Schau, ich bin froh, dass im Himmel nur Freiwillige sind. Ich bin froh, dass dort nur Leute sind, die sich darauf freuen und sagen, Jesus, wir wollen dich als König. Und ich bin sehr froh, dass Gott darüber wacht, dass alle, die rein wollen, weil sie seine Gnade angenommen haben, reinkommen und sagen, das ist der Ort, auf den wir uns gefreut haben. Und Gott hat allen eine Chance gegeben, aber die, die rein wollen, die lässt er gerne rein. Und die nicht rein wollen, die nimmt er auch ernst. Ich bin froh, dass Gott darüber wacht, damit der Himmel der Ort ist, der ist, der Ort, wo er regiert, wo seine Herrschaft anerkannt wird, wo seine Werte hochgehalten werden. Gott muss niemand was heimzahlen, wenn es um Rache geht. Es geht nicht darum, ich wurde verletzt, sondern es geht darum, ich halte einen Stand. Ich halte einen Stand, der immer noch da ist. Gnade, Liebe, Gerechtigkeit, Großzügigkeit, Gutes suchen. Und egal, wie sehr Menschen sich dagegen wehren, dieses Ding ist sicher und dieser Raum ist sicher, weil Gott darüber wacht. Und mein Problem ist, ich bin verletzlich. Es gibt vieles, was ich abkann. Und es gibt ein paar Dinge, die ich nicht abkann. Und es gibt ein paar Dinge, da bin ich super empfindlich. Und wenn mich was verletzt und ich versuche, Recht zu schaffen, dann geht es mir manchmal mehr darum, als Sieger dazustehen und dass der andere als Verlierer dasteht. Da geht es nicht mehr um seine Haltung und um das Böse, sondern um Vernichtung. Deshalb spricht Gott, die Rache ist mein. Weil meine Rache sieht so aus, Vernichtung. Seine Rache sieht so aus, er bewahrt meine Seele. Und er gibt dem anderen eine Chance, umzukehren. Und wenn er nicht will, wird er dennoch das Gute schützen. So, hier ist der ganze Ansatz von diesem Psalm. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz für uns. Das ist nichts, was gegen die Liebe spricht, sondern das ist etwas, was aus Liebe geboren ist. Weil Liebe sowohl erdulden kann, als auch schützen kann. Autorität ist zu zwei Dingen gegeben, um Leute zu befähigen und um Leute zu schützen. Schau, ich bin nicht Vater von einer Familie, damit ich hier der große Boss bin und sage, los, Pantoffeln her, Bier bringen, Frau, Essen, 18 Uhr. Du weißt ja, morgens Augen auf, alles. So, sondern ich bin deshalb Vater, um uns als Familie stark zu machen. Um das, was Gott uns geschenkt hat, in seiner Schönheit hervorzubringen. Zumindest ist das das Bild Gottes, in was ich versuche reinzustolpern, weil es mir oft nicht gelingt. Und ich bin gleichzeitig Vater, um unsere Familie zu schützen vor dem Bösen. Vor dem, was von außen kommt. Von Gedanken, die das, was Gott uns geschenkt hat zum Leben, irgendwie verdrehen wollen. Das ist auch ein Grund, warum ich über dieses Thema Sexualität, also reine Intimität, so gerne reden will. Vor allem auch, was unsere Kinder angeht. Weil wir da eine Pflicht haben, zu schützen. Und es fängt bei uns selber an, mein eigenes Herz zu schützen. Vor falschen Gedanken, vor Unzucht, vor falschen Bildern, vor schicker Rock. Also das, was drin ist. Und das ist nicht meine Frau. So, da fängt das an, zu schützen. Und hier ist David, der Gott bittet, dass er auftaucht. Und dann gibt es diesen Vers, und den will ich nochmal mit uns anschauen. Und ich will in Vers 15 anfangen. Die Rechtsprechung, hier seine Hoffnung und Zuversicht, wird sich wieder auf Gerechtigkeit gründen. Und alle, die von Herzen aufrichtig sind, werden sich gerne danach richten. Hier beschreibt er, woran er glaubt, dass wenn Gott auftaucht, dass sich die Rechtsprechung wieder auf Gerechtigkeit gründen wird. Dass Leute nicht bevorteilt werden aufgrund von irgendwelchen Privilegien. Dass nur weil einer mehr Kohle hat, er sich Dinge erlauben kann, die ich mir nicht erlauben kann. Dass weil jemand besser aussieht als ich, er bevorzugt behandelt wird. Das ist falsch. Wenn Gott auftaucht, dann ist der Mensch ein Mensch. Und nicht, es gibt einen Mensch mit viel Kohle. Oder mit viel Einfluss und all diese Dinge. Da ist seine Hoffnung. Und dann, und das lieb ich, Vers 16. Wer ist bereit, mit mir gegen die verbrecherischen Feinde anzutreten? Wer hilft mir, standzuhalten gegen Leute, die Unheil anrichten? Hätte der Herr mir nicht geholfen, dann hätte nicht viel gefehlt und ich befände mich bereits in der Stille des Totenreiches. Alles, was zu unserem Vers zu sagen ist, wird hier vorbereitet. Nur wer vorwärts geht, kann stolpern. Wer lieber zu Hause sitzen will und sich über die böse Welt und das Unheil und das alles beschweren will, der kann gar nicht hinfallen. Der sitzt schon. Wer sich einsetzt, wer sagt, ich lasse das nicht zu, ich stehe auf, ich weiß nicht, wo Gott ist, aber ich stehe auf, ich will hier was sehen. Ich will sehen, dass sich sein Reich Bahn bricht. Ich will sehen, dass seine Herrschaft kommt. Sie ist noch nicht da. Ich weiß auch nicht, wann Gott auftaucht. Ich weiß auch nicht, wann er mich schützen wird, aber ich stehe hier. Wer vorwärts geht, der kann stolpern. Aber wer vorwärts geht, der hat diese Verheißung, dass er erlebt, dass die Gnade ihn stützt. Ich lese nochmal unseren Vers. Doch immer wenn ich dachte, jetzt gerate ich ins Stolpern, jetzt wird's zu viel, dann stützte mich, Herr, deine Gnade. Ich lese uns nochmal die Jahreslosung von den Herrnhutern, die Svenja heute schon genannt hat. Und ich lese uns nochmal im Ganzen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Schau, bei all dem hat Gott ein Ziel: die Wiederherstellung aller Dinge, die Aufrichtung seines Reiches, sein Kommen, dass das, was im Himmel passiert, auch hier auf der Erde passiert. Und das bedeutet, irgendjemand muss Platz machen. Irgendetwas muss Platz machen. Immer wenn ich dachte, ich strauchele, hat deine Gnade mich gehalten. Können wir einmal bitte aufstehen? Ich glaube, ich will dich einladen. Immer wenn ich dachte, ich strauchele, dann hat deine Gnade mich gehalten. Was weiterhin gilt, dass da, wo du persönlich kämpfst, dass Gott dich stützt. Und zwar nicht nur, dass er dir vergibt, sondern dass er dir die Kraft gibt, stark zu werden und Dinge zu überwinden. Das will ich aussprechen über deinem Jahr 2018, dass es ein Jahr von Durchbruch ist. Aber vor allem geht es um viel mehr als nur um dich. Es geht um dich. Aber es geht darum, dass sein Reich Raum gewinnt und dass sein Einfluss zunimmt und dass er in seiner Schönheit kommt und dass seine Königsherrschaft kommt. Und wenn du dich noch nicht entschieden hast, aber wir haben diese Woche Fasten- und Gebetswoche und wir wollen uns gemeinsam hinhören und schauen, wie sieht es aus, wenn das Reich Gottes, wie könnte das aussehen, wenn das Reich Gottes in die Wirtschaft kommt? Wie könnte das aussehen, wenn das Reich Gottes in das Gesundheitswesen kommt? Wie könnte das aussehen, wenn das Reich Gottes in Erziehungswesen kommt? Wie könnte das aussehen, wenn wir die Kreativität, die Gott uns gegeben hat, nutzen, damit sein Reich sich ausbreitet? Und wir wollen fasten und hinhören und beten und Mut fassen, dass das, was Gott uns gegeben hat, dass es Realität wird. Und nur wer versucht, vorwärts zu gehen, der kann straucheln. Aber hier ist seine Zusage: Da, wo du aufstehst, da wird's hart, aber du wirst nicht fallen. Da, wo du denkst, ich kann nicht mehr, da wird seine Kraft dich befähigen. Da, wo du sagst, hier sind 100 gegen mich, da wird er sagen, lass sie doch noch 500 bringen. Ich bin mit dir. Wir sind jetzt schon die Mehrheit. Wir sind jetzt schon auf der Siegerseite. Da, wo du sagst, das nimmt echt überhand in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meiner Schule. Bete für ein Auftauchen von ihm. Wer wird mit mir stehen? Wer wird mit mir stehen? Das ist, was David fragt, weil er sich verpflichtet hat, ich stehe. Und hier ist seine Erfahrung. Seine Gnade wird mich stützen. Ich werde nicht untergehen. Ich werde drauf bekommen, ich muss zeitlang flüchten. Ich muss mich verstecken, ich muss Unrecht einstecken. Ich werde verleumdet werden. Mein Charakter wird geprüft werden. Geht es mir um Macht und Vergeltung oder geht es mir um sein Reich, sodass ich den anderen verschonen kann? Weil es nicht darum geht, dass ich gewinne, sondern darum, dass Gott wirkt. Und das ist, was ich sehen will. Das ist, wofür ich mein Leben gebe. Und das ist, wo er sein Leben für mich gibt und wo er mich stark macht. Ich will dich einladen, innerlich und äußerlich, dieses Jahr 2018 zu sagen, es ist das Jahr unseres Gottes. Es ist ein Jahr von Durchbruch. Es ist ein Jahr, wo Gott Dinge möglich macht, unter denen ich so lange gelitten hatte. Und es hört mir auf, dass in unserer Familie so viel Zerstörung ist. Und es kommt Gesundheit rein. Und es hört mir auf, dass ich mich so viel Mühe und so wenig Frucht habe. Es hört mir auf, dass ich so viel von Jesus erzähle und nichts geschieht. Es hört mir auf, dass ich für Menschen bete und keiner oder wenige geheilt werden. Es ist ein neues Jahr, wo seine Gnade mich stützt und wo er selber sein Wort stützt. Das ist das Jahr 2018. Das ist, woran ich glaube. Es ist ein Jahr von Durchbruch. Und ich glaube, das ist, wo Gott uns hinein ermutigt. Und wenn du sagst, das ist mein Jahr, dann sag ihm das. Heb irgendwie deine Hand als ein Zeichen von Gott, hier bin ich. Und sag ihm selber, was du sehen willst. Vielleicht können wir hinten eine freudige, laute Musik aufmachen, weil es ein Jahr, ich glaube, von Triumph ist. Es wird nicht alles rosig. Ich sehe, was in unserer Mitte auch da ist. Ich sehe Schmerz, ich sehe Verlust, ich sehe Kämpfe, ich sehe Herausforderungen. Aber ich sehe auch, dass Gott größer ist. Und ich sehe, dass wenn er auftaucht, alles gut wird. Okay, Berti, wenn du was hast, Musik an. Jesus ist jetzt schon da. Sag ihm das selber. Wirst du morgen da sein, Ralf? We turn our hearts and fix our eyes. Ich würde gerne noch als Abschluss Ralf was erzählen lassen, weil er also heute Morgen beim Gebet schon ein Bild hatte und ich finde es wirklich stark und ich würde gern, dass wir das einmal hören.
Ich war am Montag, wie jetzt schon seit 4 Jahren, bei Messias in der Frauenkirche, Neujahrskonzert, und es bewegt mich immer ganz tief und ich bete, dass Gott mein Herz berührt. Das hat er auch gemacht, und in der Folge von diesem, für mich eines der schönsten Lobpreiskonzerte, die man erleben kann, war ich am Freitag oberhalb von Dresden, also in Neuostra, dort wo meine Schwester lebt. Und wenn ich zu den Kids und zur Rita immer gehe, dann habe ich so eine kleine Lieblingsstrecke und nutze das immer gleich zum kleinen Gipfeltreffen, weil dann habe ich einen Blick auf die Stadt. Ich habe auf die Stadt geschaut am Freitag wieder und habe die Stadt zu meinen Füßen gesehen. Und wenn man an dieser Stelle steht, dann ist genau die Christuskirche in der Mitte. Das ist die Kirche mit den beiden Türmen, also Victory in Jesus. So sind 2 Türme. Und ich stand da und ich habe mir den Messias auf die Ohren gelegt, dieses Musikstück aus einer 2017er Version, und ich hörte dieses Lied Halleluja, das ist eines der bekanntesten Stücke, und da heißt es ja, King of Kings, König der Könige, er regiert für immer und ewig, für immer und ewig. Und ich sah in diesem Moment wie eine Goldkrone, die vom Himmel herab auf Dresden kam. Die war rund und die war aus einer durchscheinenden Feuerwand. Und die brannte und die leuchtete golden. Und mitten in der Krone war die Christuskirche und mitten durch die Krone diesen Goldstrom der Herrlichkeit, also die Elbe. Und das hat mich ganz tief bewegt. Dieses Bild, das habe ich mitgenommen, währenddem ich hörte, King of Kings, er regiert für immer und ewig. Und ich will euch das einfach mitgeben. Mich bewegt das Bild sehr, auch im Nachklang. Dieses Jahr, gestern, gehe ich im Rewe und dann sehe ich auf der Zeit, ich habe die Zeit nicht im Abo, aber die Zeitschrift, die Wochenzeitung, die Zeit, ist vorne eine Krone drauf, die zerbrochen ist und die Jahreszahl 1918. Weil genau in diesem Jahr, wir haben mehrere Jubiläen dieses Jahr, ich gehe jetzt aber auf das ein, vor 100 Jahren genau ist das Königreich Deutschland, das Deutsche Reich zerbrochen. Und der letzte Kaiser, Wilhelm II., verjagt worden und das Bürgertum ist durchgebrochen. Das war vor 100 Jahren. Und vor 50 Jahren, 1968, gab es diesen riesen Aufbruch, eines der schlimmsten Aufbrüche nach 1945, nämlich der Ungeist des Marxismus hat sich doch nochmal ganz neu ausgebreitet in den neuen Linken. Es war eine ganz üble Bewegung. Wir wissen viele der Auswirkungen bis heute, aber damit ist Schluss. Dresden ist eine Residenzstadt gewesen und eine Bestimmung von Dresden ist Gold und Königlichkeit. Und genau das, und wir haben das heute so schön gesungen, genau das ist Gottes Absicht, dass Dresden seine Bestimmung kommt als Königssitz. Und wir wissen doch, wir sehen uns doch nach dem König. Wir sehen uns doch nach Werten, nach Ordnung, nach einer Orientierung. Und diese Lüge, wir brauchen den Quatsch nie, wir erheben uns selber und gehen selber und sind selber der Mittelpunkt. Das ist doch eine pure Lüge.
Vielen Dank. Ich will uns noch segnen. Weil wir sehen uns nicht nach was Altem und nicht nach was Konservativem, sondern wir sehen uns nach dem Neuen. Nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, nach seiner Herrschaft. Und das ist tatsächlich was Neues. Und da ist der Mensch wichtig, da bist du wichtig. Aber es geht zum Glück nicht um dich. So, danke Jesus für ein neues Jahr. Danke, dass du mit uns gehst und dass du der Starke bist. Und dass da, wo wir uns aufmachen, dass du dich mit aufmachst. Danke, dass du uns verheißen hast, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Sieger sind. Und dass du deine Dinge durchkriegst und wir haben Sehnsucht danach. Und wir sagen, ja, Jesus, komme du und regiere du in diesem Jahr in mir und durch mich. Damit deine Schönheit und deine Liebe und deine Annahme und deine Kraft zur Veränderung sichtbar wird. Amen.